Ja, ein herzliches Willkommen auch nochmal von mir. Und machst du nochmal kurz an? Das ist super. Das solltet ihr euch merken, da werdet ihr merken, darum geht es ein ganzes Stück weit heute in der Predigt. Spätestens zum Ende werdet ihr sagen, boah, da war doch irgendwas zum Anfang mit dem Lied. Ja, ansonsten noch eine kleine Ergänzung. Ein bisschen höher machen, jetzt hört ihr meinen Bauchkurl an, ne? Also so, jetzt hier in richtige Höhe alles bringen. Eine kleine Ergänzung zu dir, Timo. Also im Kreißsaal kann man nicht nur umkippen, weil man es nicht sehen kann. Beim ersten Kind, da ist man ja noch nicht so informiert. Ja? Und die Judy ist ja am 22. November geboren. Damals gab es noch Winter. Es war richtig kalt, minus 10 Grad, Schnee und Eis. Und was macht man? Man zieht sich natürlich eine schöne Unterhose an, richtig schön warmen Pullover, damit, wenn man das Auto freikratzt, ja nicht erfriert. Daniela ist schon mit dem Krankenwagen vorgefahren, ich kam dann hinterher. Und dann kam ich in den Kreissaal und dachte, boah, ganz schön warm hier. Daniela hat noch ein Fenster aufgemacht, weil es hier auch warm macht. Dann kommt dann die Hebamme, oh, ist mal frisch hier, macht noch das Fenster zu. Und bei der nächsten Geburt war ich im T-Shirt da. Also ich wusste dann, es ist nicht gut, weil es wurde mir so warm, dass ich dachte, boah, das kann ja nicht sein. Also nicht von dem, was man sieht, kann einem übel werden, sondern auch der Kreislauf kann dann manchmal da versagen. Ja, und dann noch etwas Kleines. Wir sollen ganz herzliche Grüße bestellen von dem Margret und dem Herbert Sterr, die haben wir letzte Woche besucht und die lassen ganz lieb die ganze Gemeinde grüßen. Ja, der Herbert hat letzte Woche Geburtstag und sie haben ausdrücklich Grüße aufgetragen. So, soweit der Vorrede und jetzt schalten wir hier mal um. Und dann gucken wir mal, um was es uns heute gehen soll, was ich euch da mitgebracht habe. Ja, in meiner letzten Predigt, das war glaube ich 5, 6 Wochen her, da ging es um das Thema Herzensfülle. Da habe ich uns gefragt, wem und was gibst du Raum in deinem Herzen? Also was ist hier drinne? Was füllst du da rein? Mit was befüllst du dein Herz? Und ich hatte uns im Rahmen der Predigt dort auch ein Gleichnis vorgestellt, und zwar das Gleichnis vom Sämann, was wir zum Beispiel in Lukas 8 finden. Vom Gleichnis vom Sämann, wo er ausgesät wird und dann die Saat auf ganz unterschiedlichem Boden fällt. Und da die Jünger das damals nicht gleich verstanden haben, was Jesus meinte, hat Jesus das Ganze auch erklärt im Anschluss und hat gesagt, was das eigentlich bedeuten soll. Ist ja ganz gut von Jesus, nicht nur für die Jünger damals, auch für uns, denke ich manchmal, ja. Gut, dass die Jünger gefragt haben und nicht wir. Der Same, sagt Jesus, das ist das Wort Gottes und Wachstum und die Reifung ist natürlich von der Bodenbeschaffenheit oder von der Herzenshärtigkeit oder von der Herzenssituation abhängig. Und dann hat Jesus ja ganz verschiedene Menschentypen vorgestellt. Er hat ja gesagt, es gibt Menschen, deren verhärtete Herzen sind so verkrustet, da kann gar nichts mehr rein. Da ist dicht, da passiert nichts mehr. Dann hat Jesus gesagt, gibt es sehr oberflächliche Menschen, die nehmen das Wort zwar auf, aber dann passiert irgendwas, dann kommt vielleicht eine kleine Schwierigkeit und schon geben sie auf. Das Problem bei diesen Menschen ist, sie haben keinen Tiefgang, ihnen fehlen tiefe Wurzeln, dass sie beim Sturm auch bestehen können. Und dann gibt es Menschen, bei denen geht es im Herzen zwar vieles auf, aber sie sind ganz zwiespältig, sie haben ganz viele Interessen und dann wuchert irgendwann alles durcheinander, sagt Jesus. Auch kein guter Boden, oder? Keine gute Möglichkeit. Und dann hat er ja die vorgestellt, die ich uns das letzte Mal auch aufgezeigt habe, die Personengruppe, die wir sein sollen, wie es in unserem Herzen aussieht. Und da schrieb er dann, bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigen und bereitwilligen Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Auf guten Boden kann etwas aufgehen. Guter Boden, das braucht natürlich noch etwas, das haben wir eben gesungen. Man braucht auch Wurzeln. Und genau um dieses Thema soll es uns heute gehen. Ich habe heute den Gottesdienst mal überschrieben mit Wurzelbehandlung ohne Kompromisse. Wurzelbehandlung ohne Kompromisse. Ich weiß, woran du denkst, da kommen wir auch noch zu. Ja, und ich habe uns wieder eine Frage auch mitgebracht. Die Frage, worin bist du gewurzelt? Man kann auch sagen, was bist du eigentlich gegründet oder wo streckst du deine Wurzeln hin aus? Es geht also darum, auch wieder, worauf es eigentlich ankommt. Also nicht nur, ich nehme den Samen auf und das kann dann aufgehen in meinem Herzen, sondern es geht auch darum, mit was beschäftige ich in meinem Leben? Wie sieht mein Leben eigentlich aus, das ich mit Jesus führe? Im Kern möchte ich uns da zwei Bibelverse vorstellen. Einen finden wir im Alten Testament und einen im Neuen Testament. Und bei dem Bibelvers aus dem Alten Testament, da sagt der Mose sehr deutlich, worin wir nicht gewurzelt sein sollen. Da spricht er von der Wurzel der Bitterkeit. Das ist ein Text, den wir uns angucken, ein Vers, 5. Mose 29, Vers 17. Und dann möchte ich einen Schwenk ins Neue Testament machen. Wenn wir uns diese eine Seite angeschaut haben, weil das, was wir nicht tun sollen, ist ja auch wichtig, was sollen wir eigentlich tun? Und da möchte ich uns einige Verse vom Paulus dann gleich vorstellen, die wir im Epheserbrief finden, im Neuen Testament. Und da wird uns aufgezeigt, worin wir gewurzelt sein sollten. Das hat eben sehr viel mit dem Refrain zu tun, den wir gerade gesungen haben, oder? Dass wir nämlich in der Liebe gewurzelt sein sollen, die Wurzel der Liebe. Schauen wir uns das mal nacheinander an und ich möchte ja beginnen mit dem alttestamentlichen Wort. Wir finden das im 5. Mose Kapitel 29, Vers 17 und wer eine Bibel hat, darf gerne auch aufschlagen, weil wir werden uns nicht nur diesen Vers angucken, ist ja gut, wenn man mal drumherum auch guckt, ja? Und nicht nur sagt, ich nehme mal einen kleinen Bibelvers, reiß den raus, sondern dieser Vers steht ja auch in dem Zusammenhang. Aber ich lese ihn uns zunächst erstmal, ja? 5. Mose Kapitel 29 ab Vers 17. Es soll ja niemand unter euch sein, kein Mann und keine Frau, keine Sippe und kein Stamm, dessen Herz sich heute von Jahwe, unserem Gott, abwendet, um den Göttern jener Völker zu dienen. Lasst ja keine Wurzel unter euch wachsen, die ein so giftiges und bitteres Kraut hervorbringt. Lasst ja keine Wurzel unter euch hervorwachsen oder wachsen, die ein so giftiges und bitteres Kraut hervorbringt. Schauen wir uns mal den Zusammenhang an, was das hier steht, ja, dieser Vers. Er ist ja nicht einfach nur so da. Mose steht am Ende seines Lebens. Er hat das Volk vor gut 40 Jahren aus Ägypten rausgeführt. 40 Jahre Wüstenerfahrung liegt hinter ihm. Und jetzt weiß er, geht es auf das Ende zu. Und was macht er am Ende seines Lebens? Er will den Staffelstab an Josua übergeben. Und bevor das passiert, ruft er noch einmal das ganze Volk zusammen, um ihm etwas ganz Wichtiges mitzuteilen. Er schärft ihnen ein, worauf es ankommt, worauf sie gewurzelt sein müssen, um einfach im verheißenen Land bestehen zu können, mit all den Voraussetzungen, die da kommen. Und wenn man sich dieses 29. Kapitel anschaut, dann findet man die ersten 8 Verse, wo Mose erst einmal zurückschaut. Was ist denn bisher passiert eigentlich? Was ist alles bei uns im Leben passiert, wo wir unterwegs waren? Er erinnert das Volk an die Gnade und an die Barmherzigkeit Gottes. Er sagt ihnen, was er für sie alles gemacht hat. Das Volk hatte hier genau das Problem. Ja, ihm mangelte ein Stück weit das Verständnis dafür, was der Herr eigentlich immer wieder getan hat. Und ich erwische mich da auch mal bei. Wir sind auch sehr schnell am Meckern. Und wenn wir denken, 40 Jahre Wüstenwanderung, oh. Wir vergisst, was war davor? Wie wurde man in den 40 Jahren durchgetragen? Und all das zeigt ihn Mose hier nochmal sehr deutlich. Gott sehnte sich danach, dass ihnen ein Herz wachsen kann oder dass er ihnen ein Herz geben kann, dass sie erkennen, um was es geht, heißt es hier im Vers 3. Und er wünschte sich einfach, dass sie Augen haben zu sehen und Ohren, um auch zuzuhören, was dieser große Gott für sie getan hatte. Und deshalb zeigt eben Mose ihnen nochmal diese gesamte Güte auf. All das, was sie eben geschenkt bekommen haben, was Gott an ihnen positiv erwiesen hat. Und dann kommt der nächste Abschnitt in diesem Kapitel 29, das ist der Vers 9 bis zum Vers 14. Und da ruft er ganz klar dazu auf, dass man Gott und seinem Gesetz gehorchen soll. Ein ganz klarer Aufruf zum Gehorsam. Mose erinnert sie daran, dass der Bund, der damals am Sinai geschlossen wurde, nicht nur damals für das Volk galt, sondern auch den Nachkommen gilt. Also auch denen, die heute da waren, die er alle zusammengerufen hat. Und Mose sagt doch nicht, das gilt nur für die Anführer, die müssen wissen als Vorbilder, wo es rangeht. Er nimmt das klar zum Anfang und sagt, die Führer, die Aufseher, ja, die Ältesten, die sollen da kommen und das wissen. Ja, die sollen das wissen, dieser Bund ist für euch. Und dann geht er weiter und sagt, Männer, Frauen, Kinder und auch die Fremden, die unter euch leben. Für all die ist dieser Bund da. Also seid gehorsam, sagt Mose. Und er sagt dann noch ganz klar, dass dieser Bund weiter besteht. Aber ob sie Segen erfahren werden, das hängt an diesem Gehorsam. Wenn ihr zuhört, werdet ihr beschenkt. Wenn ihr nicht zuhört, wenn ihr eure Wurzeln woanders hin ausstreckt, dann werdet ihr nicht von diesen Segnungen profitieren können, die euch Gott angeboten hat. Und dann kommt eben der dritte Punkt, diese eindringliche Warnung, die Verse 16 bis 28, wo wir auch unseren Vers finden, diesen Vers 17. Mose warnt sehr intensiv davor, was passieren wird, wenn sie nicht zuhören, wenn sie die Wurzeln in die falsche Richtung ausstrecken. Und da lesen wir diesen 17. Vers hier nochmal. Lasst ja keine Wurzel unter euch wachsen, die ein so giftiges und bitteres Kraut hervorbringt. Dieser Satz hat es in sich, oder? Ich finde, er beinhaltet nicht nur eine sehr klare Ausdrucksweise, eine sehr klare Aufforderung, sondern er zeigt dem Volk eben auch deutlich, worin sie nicht gewurzelt sein sollen. Da bitte nicht die Wurzeln hinausstrecken. Luther übersetzt das noch ein bisschen schärfer vielleicht. Lasst unter euch nicht eine Wurzel aufwachsen, die da Gift und Wermut hervorbringt. Kleiner Ausflug in die Botanik, werden wir heute zweimal machen. Ja? Wermut, was ist das? Das ist so ein Kraut mit zwei Gesichtern, muss man sagen. Ja, einerseits ist es eine Heilpflanze und sehr geschätzt, nur ist es nicht nur eine Heilpflanze, wenn man zu viel davon nimmt, denn es ist ein sehr starkes Gift. Und was ist bei Wermut noch entscheidend? Wermut ist eins, es ist sehr bitter. Ein Tropfen reicht schon, ein Wermutstropfen, um alles kaputt zu machen. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr Wermut kennt, aber das hat Schwierigkeiten und macht etwas ungenießbar, wenn man da zu viel Wermut irgendwo hineingibt. Der Wermut ist hier also ein Symbol für die Auswirkungen, für die bitteren Auswirkungen, wenn man falsch verwurzelt ist. Da reicht ein wenig aus, ein Tropfen. Und nicht nur, ach, wird schon gehen, wird schon klappen, ein bisschen ist ja nicht schlimm. Ein kleines Teilchen reicht aus und ihr seid falsch verwurzelt. Ich denke, das Bild, das stellt hier die Wurzel dar, die das Gift und den Wermut im ganzen Baum auch verbreiten kann. Ja? Ein Baum zieht ja von unten alles hoch. Wenn dieser Baum seine Wurzeln falsch ausstreckt, dann kommt er eben in die Gefilde, wo er nicht hin sollte. Und Mose macht hier sehr deutlich, was dieser Wermut ist, dieses Gift. Das ist eben der Götzendienst. Der Götzendienst, falsche Götter, falsche Dinge, mit denen sich das Volk nicht beschäftigen soll. Das Volk hatte ja die Götzenverehrung in Ägypten gesehen. Und sie selbst waren in den 40 Jahren ja auch immer wieder den Götzendienst verfallen. Immer wieder kamen sie an das Problem, ach komm, lass uns doch was machen, lass uns doch ein kleines goldenes Kalb mal machen oder was anderes. Ja? Immer wieder sind sie falsch abgebogen. Sie wussten also, von was Mose hier spricht. Es war nicht so eine kleine Theorie, naja, wir haben mal gehört, das könnte mal passieren. Das war ihnen noch ganz gut im Kopf, glaube ich, diese Wurzel der Bitterkeit. Sie hatten ihre Herzen sehr oft nach falschen Dingen ausgestreckt und ihre Herzen damit falsch gefüllt. Und das hatte eben bittere Auswirkungen, nicht nur für den Einzelnen, wenn ihr die Geschichte mal anschaut vom Volk Israel, sondern für das gesamte Volk oftmals. Ja, einer macht einen Fehler und das ganze Volk hat dann Schwierigkeiten und Probleme. Jeder noch so kleine Götzendienst muss beseitigt werden. Oder noch besser, es soll erst gar nicht dazu kommen, dass das passiert, sagt Mose. Ja? Das lasst nicht geschehen. Lasst keine Wurzel dahin wachsen. Nicht, wenn die Wurzel gewachsen ist, dann gucken wir, was passiert. Und dann fangt vorher schon an. Vorsorge bitte betreiben. Ja? Das sagt Mose hier. Keine falschen Wurzeln treiben, die Gift emporbringen. Um was geht es, Mose, hier? Ich denke, es geht um einen kompromisslosen Glauben. Macht keine Kompromisse, sagt er hier. Den Glauben an den Gott der Bibel, darum geht es hier. Und diesen Glauben, den könnt ihr euch nicht zurechtbiegen, damals wie heute nicht. Das wird heute sehr oft versucht, ja, dass man die Bibel doch mit allem möglichen Einklang bringt, dass man hier und da ein bisschen was verbiegt, ein bisschen was weglässt, ein bisschen was ergänzt, ist doch alles nicht so schlimm, oder? Der Kern stimmt doch noch halbwegs. Sagt Mose, nein. Das kann so nicht funktionieren. Es ist ein Glauben, ein kompromissloser Glaube, den man eben auch nicht mit den Zutaten an der Religion füttern kann oder würzen kann. Und Mose wusste ganz genau, was passiert, wenn das Volk nach Kanaan kommt. Dann werden sie in Kontakt kommen mit den Nachbarvölkern, sehr intensiv in Kontakt kommen. Und dann werden sie diese anderen Götter dort sehen und werden sie auch kennenlernen. Und diese heidnischen Götter, die man sieht und die man anfassen kann, die wären ihre Wirkung nicht verfehlen. Wie sehen diese Götter aus? Machen wir einen kleinen Ausflug im Psalm 115, ein ganz schöner Psalm. Lest ihn mal komplett zu Hause wirklich. Im Psalm 115 wird uns beschrieben, wie so ein Götze aussieht und was er kann und was er nicht kann. Und der Psalmist verwendet hier auch eine sehr schöne Wortwahl. Da sagt er im Vers 4, ihre Götzen sind aus Silber und Gold. Das sind ganz wertvolle Materialien, oder? Das ist nicht irgendwie Schund, das ist nicht irgendwie, ich gehe mal zum Schrottplatz und bastel mir was zusammen, sondern ich nehme etwas sehr, sehr Wertvolles. Und dennoch, obwohl es kostbare Werkstoffe sind, aus denen sie angefertigt sind, haben sie ganz entscheidende Fehler, können wir hier in diesem Psalm lesen. Sie sind tot. Sie können nichts. Sie sind taub, stumm, blind und bewegungsunfähig. All das beschreibt der Psalmist hier. Sie sind ohne Leben. Warum? Weil sie von Menschenhand gemacht sind. Weil der Mensch sie selbst geschaffen hat. Und deshalb vermögen sie weder zu handeln, noch aus irgendwelchen Schwierigkeiten zu retten und dort einzugreifen. Die Götzen, die verstehen die Probleme der Nöte und Menschen nicht. Warum? Einen Mund haben sie, reden aber nicht, heißt es im Vers 5 und 6. Augen haben sie, sehen aber nicht. Ohren haben sie, hören aber nicht. Das sind diese Götzen. Und diese Götzen haben noch ein Problem. Wir haben einen hilfreichen und eingreifenden Gott, sagt Mose. Und den kennen wir auch, diesen lebendigen Gott, oder? Diese Götzen, sie können keinen Halt geben. Sie können auch nicht mitgehen. Sie können nicht vorwärts bringen. Denn sie haben Hände, tasten aber nicht, Füße, gehen aber nicht. Sie haben weder Hand und Fuß, könnte man sagen, oder? Nichts ist mit ihnen los. Und dann haben sie noch ein Problem, denn nicht nur diese Götzen sind tot. Und deshalb auch im Mose hier diese ausdrückliche Warnung im 5. Mose. Der Psalmist, der bringt es hier auf den Punkt im Vers 8. Ihnen gleich sollen die werden, die sie machten, ein jeder, der auf sie vertraut. Ein Götzendiener ist wie der Götze, nutzlos und geistlich tot. Das ist hart, oder? Hart, aber wahr. Und deshalb im Kapitel 29 diese ganz klaren Warnungen von Mose. Das zeigt, obwohl tot, sind, glaube ich, Götzen alles andere als harmlos. Und deshalb diese strenge Warnung. Götzen sind tot, aber in ihrer Wirkung erbarmungslos. Sie schlagen zu. Und genau das ist Mose klar, wenn er hier vor dieser ganz gefährlichen Verwurzelung warnt und sagt, passt auf, dass das nicht passiert. Das bringt nur Bitterkeit hervor. An dem Punkt habe ich mich gefragt, wie kommt es eigentlich, dass wir Menschen damals wie heute dennoch so sehr an unseren Götzen hängen? Wie kann das sein? Dass wir sie zum Gegenstand unserer Anbetung machen, weil wir ihnen Raum geben in unserem Herzen, weil wir unsere Wurzeln danach ausstrecken. Wie kann es sein, dass es überhaupt Götzen in unserem Leben gibt, wenn das alles doch so klar ist, was hier steht? Dann müssten wir doch sagen, boah, nee, also auf gar keinen Fall, also ist doch logisch, weiß man doch, machen wir nicht. Nun verwenden wir dieses Wort Götze ja heutzutage in unserem Sprachgebrauch nicht so oft, oder? Wenn ihr euch dann fragt, hast du einen Götzen zu Hause, sagst du, nee, ich habe keine Götzenstatue, da steht nichts bei mir im Wohnzimmer, nicht aus Gold und Silber. Und dennoch sind vielleicht Sachen da in unserem Herzen, die Gott verdrängen oder ein Stück weit ihm beiseite schieben. Sachen, denen wir sehr viel Raum in unserem Herzen geben. Sachen, die wir indirekt damit anbeten, wenn wir Gott wegschieben. Und vielleicht kennt ihr ja solche Sachen in eurem Leben auch, die da sind, die man vielleicht gar nicht so erst erkennt. Und wenn ihr sie nicht erkennt, ja, dann müsst ihr vielleicht aufpassen. Warum? Ich denke, wir Menschen, wir verschließen sehr schnell unsere Augen vor der Wahrheit, oder? Wir wollen das gar nicht wahrhaben, dass jemand sagt, Norbert, da steht ein Götze bei dir. Na, also, kannst du schon, ich garantiert nicht. Und wir wollen es gar nicht mehr sehen. Wir schieben es so schön weg, finden tolle Erklärungen für irgendwas. Und wenn wir dann Gott aus dem Blick verlieren, was passiert dann? Dann kommen wir auf die schiefe Bahn. Unser ganzes Denken gerät auf die schiefe Bahn. Ich denke, diese Götzen, sie schleichen sich sehr schnell ein. Warum? Weil wir sie nicht gleich identifizieren können. Damals beim Volk Israel war das vielleicht noch einfach. Da hat man gesehen, ach, da ist die Anbetungsstätte. Na gut, das machen wir natürlich nicht. Ja? Wie ist das heute? Heute gibt es ganz viele kleine und große Versuchungen, denen wir im Alltagsleben widerstehen müssen. Und oft schleichen sie sich eben ein, oft sind sie einfach da. Und einer der Hauptgötzen heute ist, glaube ich, dass wir einfach unser Vertrauen auf Dinge setzen, wo wir Gott dann beiseite schieben und sagen, da vertrauen wir drauf, das wird schon alles. Ja, ich habe ja vorgesorgt, habe ja das gemacht und jenes getan. Und dann vertrauen wir darauf mehr als auf Gott. Und schon haben wir einen Götzen im Haus, in unserem Herzen. Und schon haben wir unsere Wurzeln in etwas reingesteckt, wo wir sie nicht reinstecken sollen. Weil das Bitterkeit hervorbringen wird, weil das Übel hervorbringen wird, weil das nicht gut gehen wird. Und deshalb warnt der Psalmist und eben auch Mose so sehr davor. Ich habe gesagt, wir machen zwei Ausflüge in die Botanik heute. Ich möchte uns zum zweiten noch mal kurz den Schauplatz wechseln und in unseren Garten mit hineinnehmen. In unserem Garten wächst Gürsch. Kennt ihr das? Ja, sehr schön anzusehen. Ja. Gürsch ist so ein Dreiblätter Geistfuß, heißt das auch, ist ein Doldenblütler, das sieht man hier, ja. Hat ganz schöne Blüten, wenn es mal da ist. Und als es zum Anfang bei uns dann so kam, dachte ich, oh, schön grün, Mensch, toll, das blüht auch so schön, habe mich gefreut. Die Freude war von kurzer Dauer. Wieso? Na, jemand, der sich auskennt, würde sagen, Norbert, ist doch ganz schön, Gürsch, das ist eine Gemüse- und eine Würzpflanze, kann man wunderbar verarbeiten. Der Hobbygärtner würde sagen, furchtbar. Warum? Weil Gürsch eines der gehasstesten Unkräuter, glaube ich, ist, die man im Garten haben kann. Und diesen Grund findet sich weit tief unten beim Gürsch. Hier seht ihr nämlich die Wurzeln vom Gürsch. Die Wurzeln vom Gürsch kann bis zu 50 cm lang werden und der verbreitet sich ganz schön unter der Erde aus. Ja? Und dann kommt er überall hoch. Und ich hatte mich also gefreut, der Hang wird endlich grün, wie toll im Frühling, bis ich merkte, oh, ist doch was Falsches. Ja, es ist nicht so gut, denn es tötet alles andere irgendwann ab, weil es einfach so wuchert und so wächst. Einmal ausgebreitet lässt sich dieser Gürsch ganz schlecht entfernen, aufgrund dieser schönen Verwurzelung. Wie bekämpft man nun Gürsch? Natürlich habe ich gleich nachgelesen mit meiner Frau, wie werden wir das Zeug wieder los, weil so viele Heilpflanzen brauchen wir nicht und so viel Wurzel auch nicht im Leben. Wir wollen es wieder weghaben. Dann haben wir gelesen, dass man möglichst früh anfangen sollte. Also möglichst früh anfangen, noch gar nicht zu sehen, man sollte schon den Boden eigentlich bearbeiten. Also lasst es gar nicht erst hochkommen. Das ist der beste Garant für den Erfolg. Wie war das gerade bei Mose? Lasst keine Wurzel erstmal aufkommen, der Bitterkeit. Ja, nicht, wir bekämpfen sie. Wir sind schon im Bekämpfungsstadium. Ja, da sind wir schon ein Stück weiter. Was muss man aber dann machen, um ihn richtig loszuwerden? Man muss nicht nur die Wurzeln durchtrennen. Manchmal reicht das, wenn man durchtrennt die Wurzel, erledigt, ja. Bei Gürsch hilft das nicht weiter. Man muss ihn mit der Wurzel rausholen. Da kann man mit der Hand schön rein, kann gucken, wo gehen die Wurzeln lang und kann es dann komplett so rausheben, wie es hier zu sehen ist. Dann funktioniert das. Ist man nicht gründlich genug, man sagt, ich rupf's mal nur oben ab, dann wächst das schön unterirdisch weiter. Man hat dann 2, 3, 4 Pflanzen plötzlich stehen und irgendwann einen ganz grünen Teppich. Aus jedem verbleibenden Wurzelstück entsteht im Zweifelsfall eine neue Pflanze. Also raus damit. Wenn man erfolgreich sein will, braucht man also eine tiefgreifende und eine kompromisslose Wurzelbehandlung hier. Sonst wird man den Gürsch nicht los. Und genau das weiß Mose eben auch. Kompromisse nehmen ihren Anfang im Verborgenen. Da sieht man vielleicht noch gar nicht die Früchte. Das wächst auch erstmal im Verborgenen. Man sieht noch gar nicht, wie sich die Wurzeln unterirdisch ausbreiten. Und irgendwann kommt es dann langsam fein als vielleicht grünes, zartes Pflänzchen hoch und man freut sich vielleicht sogar noch drüber. Wie ich, bis man merkt, was da eigentlich gewurzelt hat. Und dann muss man es ausreißen. Und deswegen ist es Mose eben so wichtig, sein Volk und uns zur Wachsamkeit aufzurufen, dass das eben nicht passiert. An dem Punkt ein paar Fragen für uns. Wie ist das denn in unserem Leben? Lassen wir in unserem Leben, unserem Glaubensleben, Kompromisse zu? Ein bisschen Gürsch hat ja noch keinem geschadet, so ungefähr. Sieht ja ganz nett aus. Dulde ich in meinem Leben eigentlich Gedanken oder verborgene Verhaltensweisen, die mir langfristig schaden werden? Sag ich, naja, lass ihn mal ein bisschen wachsen kommen. Das wird schon nicht so schlimm. Die übertreiben doch alle in den ganzen Büchern und im Internet. So schlimm ist es wirklich nicht. Und dann merken wir, der Schaden ist groß. Ich denke, wir sollten hier aufpassen. Aufpassen. Und deshalb geht es um eine kompromisslose Wurzelbehandlung. Passt auf, was ihr tut in eurem Leben, sagt Mose. Und bei Mose ist noch etwas erstaunlich. Er warnt ja nicht nur das Volk, sondern er selbst ist ja ein wunderbares Vorbild an ganz vielen Punkten. Mose hat in seinem Leben und im Unterwegssein mit dem Volk immer wieder Dinge erlebt, die Probleme und Schwierigkeiten mit sich brachten. Wir haben das sehr schön im Bibelgespräch betrachtet. Da ist erstaunlich, was der Mann alles durchmachen musste, muss man mal so sagen. Ja? Was er alles erlebt hat. Was ihn ausgezeichnet hat, war, dass er immer Gottes Nähe wieder gesucht hat und sein Herz bei ihm ausgeschüttet hat. Und was hat das für einen Effekt gehabt, wenn Mose das Herz bei Gott ausgeschüttet hat? Er hat wirksam die Wurzel der Bitterkeit bekämpft. Denn auch das kann ja an uns hochkommen, ja? So eine Wurzel der Bitterkeit. Wo wir sagen, boah, das kann alles verderben. Und ich denke, das kann uns auch als Vorbild dienen, dass wir wissen, wenn dort etwas hochkommt, dann bitte vom Richtigen behandeln lassen und nicht meinen, wir doktern selbst dran rum. Dann lass doch den Fachmann ran und schütte dein Herz bei Gott aus dass er diese Wurzel der Bitterkeit wirklich bekämpfen kann. Wir dürfen Gott bitten, so wie es Mose gemacht hat, und er zeigt dann, wie wir vorangehen können. Er wird dann zeigen, wo es in unserem Leben vielleicht verborgene Wurzeln der Bitterkeit auch noch gibt, die weg müssen. Fragt ihn mal, wie das aussieht. Und dann dürfen wir ihn auch bitten, nicht nur zeig mir doch die Wurzeln, die falsch ausgestreckt sind, sondern gib mir einfach auch Kraft und hilf mir, dass ich da einfach vorgehen kann, damit das Übel wirklich bei der Wurzel gepackt werden kann und raus kann und gar nicht erst weiter wachsen kann, damit es restlos entfernt werden kann. Im Hebräerbrief gibt es eine sehr eindrückliche Warnung. Die geht einher mit dem, was wir hier im Vers 17 gelesen haben. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Also nicht nur ich habe dann ein Problem, sondern das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen beim Volk Israel und das hat auch Auswirkungen heute. Deshalb lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst. Lasst ja keine Wurzel unter euch wachsen, die ein so giftiges und bitteres Kraut hervorbringt. Soweit zu dem ersten Punkt, den ich uns vorstellen wollte, wo ich gesagt habe, das bitte nicht, darin nicht wurzeln. Und dann ist natürlich auch wichtig, wenn nicht da, worin sollen wir denn wurzeln? Da habe ich uns gesagt, wollen wir einen Sprung ins Neue Testament machen und wollen hier uns mal anschauen, was der Paulus hier im Epheserbrief schreibt. Und da können wir im Epheser 3, Vers 17 einen wunderbaren Vers lesen. Epheser 3, Vers 17. Dort heißt es, es ist mein Gebet, schreibt der Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Dass der Glaube in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf dem Fundament der Liebe gegründet ist. Darin sollen wir verwurzeln, so wie wir es zum Anfang gesungen haben in dem Refrain, oder? Auch hier ein kurzer Blick auf den Zusammenhang, das ist nicht nur rausreißen, diesen Vers. Ja? Wir finden hier im Kapitel 3, ab dem Vers 14, ein Gebet von Paulus, ein sehr schönes Gebet. Bei den Gebeten von Paulus, ob im Römerbrief oder auch hier im Epheserbrief oder in den anderen neutestamentlichen Briefen, sieht man sehr oft, wie nahe manches Paulus geht, wie seine Herzenseinstellung ist. Und das, was hier als Gebet uns weitergegeben ist, das zeigt die Weite seines Herzens. Das zeigt, was ihm tatsächlich wichtig ist, was er damals den Leuten in der Gemeinde mitgeben wollte, den Christen und auch uns heute. Das macht sehr, sehr deutlich hier, in welchen Bereichen wir wachsen sollen, sagt der Paulus in seinem Gebet. Ihr habt nötig zu wachsen, jeder von uns. Ja? Wir können nicht stehen bleiben als kleine Kinder. Und deshalb zeigt er ganz klar, was notwendig ist, um richtig wachsen zu können. Er sagt auch, worin wir fest verwurzelt sein sollen. Weil das brauchen wir, um gut wachsen zu können. Und Paulus nennt dann drei Dinge, die wir brauchen in diesem Epheser 3, Abvers 14. Er sagt zum einen, dass sie Stärke und Kraft brauchen. Deshalb ist sein Gebet in die Richtung ausgerichtet. Er bittet für Stärke und Kraft, die sie erhalten sollen, durch den Heiligen Geist. Er bittet dann darum, dass Christus in dem Herzen der Gläubigen wachsen soll. Das ist das, was wir beim letzten Mal in meiner Predigt gehört haben. Ja? Mit was fülle ich mein Herz? Da darf Jesus drinne wachsen. Und dann bittet er um die Verwurzelung und Gründung in der Liebe. Und diese Punkte leitet er mit drei ganz entscheidenden Worten ein. Er sagt nicht, strengt euch an, dann wird es vielleicht irgendwann gelingen, sondern er sagt, er gebe euch aus seiner Herrlichkeit. Unser Herr, er gebe euch das, dass das passt, dass das funktioniert. Wenn Christus in unserem Herzen wohnt, dann werden wir in Liebe gewurzelt und gegründet sein, sagt Paulus hier. Dann wird das gelingen können. Er gebe euch, dass ihr verwurzelt und gegründet seid in dieser Liebe. So einfach und doch so schwer im Alltag, habe ich gedacht, oder? Ein wunderbares Bild, das ein ungerechtes oder ein ungeheures Vorrecht von uns zeigt. Das darf ich tun. Das wünscht sich Gott, dass ich das mache. Die Frage ist nämlich nur, dieses Vorrecht wahr. Und weiß ich darum oder wurzel ich vielleicht ganz woanders? Paulus ist das sehr wichtig, dass man das erkennt, was der feste Wurzelgrund sein sollte. Dass man nicht irgendwohin eben das macht. Warum? Er sagt, wir haben noch eine wunderbare Grundlage geschenkt bekommen. Die Grundlage der Erlösung. Diese Liebe schenkt Gott uns ganz frei. Wir müssen da wenig zu tun. Unser Glaube, er steht doch nicht auf dem Sandboden unserer eigenen Verdienste, schreibt er hier. Er sagt, wir bauen doch unser Haus auf einem wunderbaren Fundament, auf diesem Fundament der Liebe. Darauf dürfen wir bauen. Und wir brauchen einen kräftigen, einen festen Grund, der trägt in unserem Leben. Weil es kommen Stürme, es kommen Schwierigkeiten, es kommen Probleme. Es ist nicht alles so eben schön. Und uns muss klar sein, worauf wir unser Vertrauen eben setzen, worein wir wurzeln, um dann auch bestehen zu können und das auch mit Leben füllen zu können. Was gibt Stabilität? Bei Bäumen wissen wir das, ne? Tiefgehende Wurzeln geben Stabilität, nicht nur etwas Oberflächliches. Wurzeln, die richtig tief gehen, die braucht ein Baum, um auch Nährstoffe von unten hochholen zu können und nicht nur an der Oberfläche irgendwie leicht zu stehen. Mit allem, was er zum Leben braucht, wird dieser Baum durch die Wurzeln versorgt. Deshalb sollen sie tief runter. Und ein Baum bekommt davon Halt, er bekommt davon Nahrung. Und für uns ist die Liebe dieser Nährboden. Dieser Boden, der da ist, in dem wir verwurzelt sein sollen. Und das Erdreich, es ist eben dieser geistliche Lebensbaum, in dem wir verwurzelt sind, in dem wir unsere Wachstumskräfte daraus ziehen sollen. Diese Liebe Gottes. Denk, unser geistliches Leben und unser innerer Mensch, der braucht genau solche Wurzeln und solch ein gutes Fundament. Deshalb sagt das Paulus hier. Und er ruft das, wie gesagt, nicht nur den Ephesern zu. Sein Wort, das für uns heute so wichtig ist. Deshalb ruft Paulus doch deutlich zu, in dieser Liebe müssen eure Wurzeln sein. Vergesst das bitte nicht. Nur aus ihr heraus könnt ihr überhaupt wachsen, könnt ihr überhaupt bestehen. Sonst wird es Schwierigkeiten geben. Warum? Weil die Wurzeln dann wieder falsch abbiegen. Und dann sind wir wieder bei Mose. Weil wir dann nicht das bekommen, was wir eigentlich brauchen. Und im Gegenteil, das, was noch Bitterkeit hervorruft. Wenn die Liebe in Jesus in uns stark ist, dann wird das unser Leben verändern. Das wissen wir, oder? Erinnern wir uns aber auch an diesen Bibelvers? Das sind Worte, die Jesus selbst sagt. Dass wir uns genau an dieser Liebe erkennen sollen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie auch ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Sind wir erkennbar als solche, die in Liebe gewurzelt sind? Das soll ein Markenzeichen von uns Christen sein. Ja? Das soll man sehen bei uns. Ist das so? Das macht doch deutlich, es reicht nicht ein äußerer Anstrich. Ne? Schöne Fassade und dahinter bröselt alles. Wir müssen fest eingewurzelt und gegründet sein. Nochmals, das sagt Paulus hier. Das kann man nicht oft genug wiederholen, oder? In unser Leben soll davon ganz und ganz durchdrungen und geprägt werden. Und das wird automatisch funktionieren, wenn wir darin verwurzelt sind. Dann wird das Folgen haben. Und da schreibt Paulus ein Vers weiter in diesem Kapitel 3. Auch das lohnt sich zu Hause mal zu lesen, Epheser 3. Ja, ein bisschen Hausaufgaben für euch, also da ein bisschen nachzugucken. Epheser 3, Vers 18, da schreibt Paulus, was das für Auswirkungen bei uns haben wird. Und das sind ganz, ganz schöne Auswirkungen, wenn wir in der Liebe verwurzelt sind. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Das wird uns dazu befähigen, die Liebe Gottes zu erfassen. In der gesamten Dimension, ja. Vor 3 Wochen, da haben wir Ostern gefeiert, oder? Schon ja weit zurück, ne? 3 Wochen erst her? Ach, ich dachte, wäre schon länger. Haben wir uns daran erinnert, um was es Ostern ging? Oder ist das schon wieder weg im Alltag? Da haben wir doch daran gedacht, was Jesus für uns persönlich getan hat, oder? Jesus, der Sohn Gottes und in allem Gott gleich, er gab alles auf und wurde Mensch. Und er wurde nicht nur Mensch, sondern er tat ja viel mehr. Er lernte unsere innere Zerrissenheit, unsere Verlorenheit, er lernte auch unsere Armut kennen. Und dann erniedrigte er sich selbst und starb am Kreuz für jeden von uns. Das ist die Liebe, die wir da sehen können. Er ertrug dies alles aus Liebe. Er kämpfte bis zum Schluss, er rang im Garten Gethsemane und trotzdem ist er nicht abgebogen. Und aus Liebe zu uns hat er das getan. Ich denke, es ist die Erkenntnis dieser Liebe Jesus, die uns zur Gegenliebe auffordern darf. Wenn wir das immer wieder und nicht nur zu Ostern mal rausholen, dann werden wir immer wieder daran erinnert, was es ihnen gekostet hat. Und dann werden wir daran erinnert, dass wir darin wurzeln dürfen, in dieser Liebe. Und dann wird das ganz, ganz positive Auswirkungen haben. Weil dann werden wir die ganze Fülle Gottes erkennen können und werden damit auch erfüllt werden. Dann werden wir das aufsaugen können. Und dann liegt es nicht an uns, dass wir alles machen, sondern wird Gott uns damit beschenken. Und das hilft nicht nur uns, sondern auch den Menschen in unserem Umfeld. Das werden wir merken. Ich möchte zum Schluss kommen und kurz zusammenfassen. Nochmal ein, zwei Fragen. Die wichtigste Frage für jeden von uns ist eigentlich heute, wo bist du gewurzelt? Oder wo hast du deine Wurzeln eigentlich eingegraben? Denk mal darüber nach. Und dann denk vielleicht darüber nach, ob es in deinem Leben auch Wurzeln gibt, die bitteres Wasser aufziehen. So einen kleinen Wermutstropfen vielleicht nur. Oder du merkst, boah, es war ein faden Beigeschmack irgendwie alles. Guck danach. Bittere Wurzeln, denk daran, was Mose gesagt hat. Die lassen unseren inneren Menschen sterben. Denkt an diesen Psalm 115. Das wird uns auch töten. Und nicht nur, naja, ein klein bisschen schadet ja nicht. In der Liebe gegründete Wurzeln, die lassen gedeihen, wachsen und Stabilität gewinnen. Deshalb stell dir diese Frage. Wo hast du deine Wurzeln eingegraben? Wurzelbehandlung ohne Kompromisse, habe ich das Ganze ja überschrieben. Ich denke, dass wir in unserem Leben immer wieder eine tiefgreifende Wurzelbehandlung nötig haben. Eine Wurzelbehandlung wirklich ohne Kompromisse. Ich habe ja schon mal davon berichtet, und als ich Ruben vorhin zum Anfang so schmunzeln sah, dachte ich, Ruben, der denkt bestimmt auch an den Zahnarzt. War das so, Ruben, oder hast du? Ja. Bei Wurzelbehandlung denkt man an den Zahnarzt. Im letzten Jahr musste ich mir leider mehrere Wurzeln behandeln lassen. Warum? Ich hatte da etwas zu lange gewartet. Und ich dachte, so ein klein bisschen ist ja nicht schlimm, deswegen muss man nicht zum Zahnarzt. Das andere klein bisschen ist ja auch nicht so schlimm, ich gehe da sowieso nicht so gerne hin. Und dann war plötzlich die Bitterkeit in meinem Leben da, weil es tat irgendwann so, wie er sagt, nein, ich muss doch zum Zahnarzt. Dann hatte ich den Salat. Und dann war das Ganze, diese Wurzelbehandlung beim Zahnarzt, die er dann anfing, doch ein sehr langwieriger, ein sehr schwieriger und für mich ein sehr schmerzhafter Eingriff. Wäre ich früher gekommen, hätte man das anders machen können. Abby, du hast es jetzt nicht gehört, ja? Also du weißt, dass ich immer ordentlich zum Zahnarzt gehe. Also, ja, dann wäre das nicht so passiert. Jetzt ging es beim Zahnarzt nicht mehr darum, Herr Marschig, wir polieren das vorne noch mal ein bisschen, damit Sie wieder elfenbeinweiße Zähne haben. Ja? Nein, er musste schon richtig rein, richtig runter. Und ich war schweißgebadet auf diesem Stuhl. Und ich wünsche das keinem, dass er das erleben muss, obwohl er sehr gute Arbeit geleistet hat. Aber mir schien es so, als wenn der Zahnarzt bis zu meinem Fundament durchdringen will. Zwischendurch hatte er auch Schweißperlen auf der Stirn und die Schwestern neben ihm auch, die zwei, die da mit dabei waren, nicht um mich festzuhalten, sondern um da alles irgendwie richtig behandeln zu können. Das war also nicht so einfach. Aber dem Zahnarzt war klar, er muss bis tief runter zum Übel, zu dieser Wurzel und muss sie behandeln. Und erst dann ist ein Neuaufbau möglich, denn wenn ihm das nicht gelingt, dann wird alles andere obendrauf nur wackelig und beim ersten Widerstand wird es wegbröseln. Hätte er gefuscht, die Wurzel nicht vollständig behandelt oder den Zahn einfach mal schnell wieder zugemacht, ist nicht so schlimm, Herr Marsch, ich habe die Füllung mal wieder reingemacht, dann wäre das für mich kurzfristig angenehmer gewesen. Oh ja, Zahn ist wieder zu, super. 14 Tage später hätte ich wahrscheinlich so eine Backe gehabt auf beiden Seiten und hätte gemerkt, dass es nicht so positiv ist, wenn man da nicht tief runtergeht. Ich bin froh, dass er gute Arbeit geleistet hat. Ja? Jetzt kann ich wieder kraftvoll zubeißen, schon seit über einem Jahr und habe keine Probleme, aber eins war klar, es war eine kompromisslose und eine radikale Wurzelbehandlung notwendig in meinem Leben an diesem Punkt. Das kann wehtun, aber es ist eben erforderlich und hilfreich. Und das brauchen wir in unserem Leben alle. Also nicht den Zahnarzt, sondern diese geistliche Wurzelbehandlung. Dass wir da einfach hinschauen lassen. Und wenn ich sage radikal, dann klingt das in unseren Ohren ja heute nicht so gut, ne? Die Radikale, die sind ja, nee, die Radikalen, die sind alle nicht so gut. Weiß jemand eigentlich, was das Wort radikal bedeutet? Das kommt ja vom lateinischen radix. Wurzel, genau. Also nicht nur Radieschen, sondern das kommt vom Wurzel, so heißt das übersetzt. Wurzel oder auch Grund oder Ursprung. Und das zeigt jetzt, warum wir eine radikale Wurzelbehandlung brauchen, oder? Nur durch diese tiefgehende Wurzelbehandlung geschehen wirklich Veränderungen in unserem Leben. Und da wird es deutlich, dass es in unserem Leben eben um einen kompromisslosen Glauben nur gehen kann, eine radikale Nachfolge, die eben gewurzelt ist im Wort Gottes, gewurzelt ist in dieser Liebe, gewurzelt in unserem Herrn Jesus. Wir benötigen ein Herz, das verwurzelt ist in Gottes Zusagen. Deshalb sollten wir uns täglich damit beschäftigen. Verwurzelt in der Güte, in der Barmherzigkeit Gottes, an die Mose das Volk immer wieder erinnert, wo wir auch immer wieder daran erinnert sein sollten. Verwurzelt eben in seiner Liebe und eben nicht verwurzelt in den vielen Punkten, wo wir meinen, das tut doch auch mal ganz gut, dass wir das haben. Weil das wird häufig nur Bitterkeit hervorrufen. Ich möchte schließen mit zwei Bibelversen. Wieder einen aus dem Alten Testament und einen aus dem Neuen Testament. Wir wollen ja in diesem Rhythmus bleiben. Ja? Der alttestamentliche Vers ist ein Vers vom Josua. Und als Josua als Nachfolger von Mose am Lebensende stand, trichtete er dem Volk auch etwas ein. Und diese Verse hatten wir auch im Bibelgespräch betrachtet. Sie sind mir so eindrücklich geworden, weil ich dachte, boah, was er da sagt, das ist sowas von wahr, das müsste ich mir eigentlich an den Spiegel kleben, damit ich das nicht vergesse. Was sagt er da? Josua 23, ab Vers 6, ein kleiner Auszug. Da schreibt Mose oder sagt das dem Volk, Josua, so haltet denn ganz fest daran, alles zu befolgen und zu tun, was in dem Buch des Gesetzes Moses geschrieben ist, dass ihr nicht davon abweicht, weder zur Rechten noch zur Linken, damit ihr euch nicht mit den Völkern vermischt. Nochmal dieser Aufruf, ja, vermischt euch nicht, vor allem mit den Götzen dort nicht. Sondern dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr anhängen. An dem Herrn sollt ihr kleben förmlich, ja. Denn der Herr ist es, der für euch kämpft, wie er es zu euch geredet hat. So achtet um eures Lebens willen genau darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben. Was steht da? Achtet nicht nur ein bisschen drauf, sondern so achtet um eures Lebens willen darauf, den Herrn, euren Gott, zu lieben und deshalb dort drin gewurzelt zu sein. Dann noch ein Vers von Paulus aus dem Kolosserbrief. Kolosser 2, Vers 6 und 7. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Seid in ihm verwurzelt, sagt Paulus hier ganz klar. Und dann dankt ihm. Dankt ihm für das, was er geschenkt hat. Und das wünsche ich uns das gelingt, dass wir in der Liebe fest verwurzelt bleiben. Amen.